Jesus fucking Christ, that is freaking amazing and gross at the same time.
Oh, fuck.
Oh, she's bleeding. But is it a hookworm?
I think it's a tubeworm.
Das hier ist ein Video der Meeresbiologin Christine Figener, das sie vor einigen Jahren in Costa Rica aufgenommen hat. Zu sehen ist eine Meeresschildkröte. Ein Forscher zieht dem Tier mit einer Zange einen Plastikstrohhalm aus dem Nasenloch.
Yeah.
It's a freaking straw up her freaking nostril.
That's plastic.
8 Minuten dauert dieses Video und es ist nichts für schwache Nerven. Denn der Plastikhalm steckt fest. Aus dem Nasenloch läuft Blut und es tut beim Zuschauen fast weh, bis das Tier endlich von dem Halm befreit ist. Das Video wurde millionenfach im Netz angeschaut. Manche meinen sogar, dass es mit dazu beigetragen habe, dass Plastikstrohhalme in der Europäischen Union verboten wurden. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Plastik ist zum Problem geworden. Es gibt wohl keinen Ort mehr auf der Welt, an dem kein Plastik zu finden ist. Seit den 1950er Jahren wurden mehr als 8 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Eine Menge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von 1 Milliarde Elefanten. Aber auch das kann sich kein Mensch vorstellen. Und von dem Müll, der aus dieser riesigen Plastikmenge entstanden ist, wurden bisher nicht mal 10% recycelt. Wie der Kunststoff die Welt eroberte, wann Plastik zum Fluch wurde und warum wir das Problem so lange nicht wahrhaben wollten, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Magdalena Pulz, eine neue Stimme im Team.
Ich mache das schon sehr lange. Ich bin Umwelttechnik- und Geologiehistorikerin und mich interessiert vor allen Dingen die materielle Kultur, also die Hardware einer Gesellschaft und die sozialen Logiken, die von dieser Hardware unterfüttert werden, also durchgesetzt oder stabilisiert.
Das ist die Historikerin Andrea Westermann, die zur Kunststoffgeschichte forscht. Ihre Doktorarbeit hat sie über Plastik und politische Kultur in Westdeutschland geschrieben und sich darin Fragen wie die hier gestellt.
Ja, wie wird soziale Ordnung eigentlich hergestellt, aber auch unterlaufen? Und mich hat das vor allen Dingen interessiert an dem Beispiel Plastik, seine massenhafte Ankunft in der Bundesrepublik.
Plastik hat aber eine viel längere Geschichte. Tatsächlich gab es schon vor der Entwicklung moderner Kunststoffe Materialien, die man als Vorläufer ansehen kann. Kautschuk zum Beispiel, der aus Pflanzen gewonnen wird und gummiartig ist. Die Mayas in Mittelamerika haben schon im 3. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung solches Naturgummi verwendet. Die Entwicklung moderner Kunststoffe beginnt dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist die Zeit der Industrialisierung und der Erfindungen. Karl Benz baut das erste praxistaugliche Automobil. Es gibt die erste elektrische Glühlampe und eben Zelluloid. Dieser Stoff hat eine besondere Geschichte, die ausgerechnet mit Billardkugeln beginnt.
Der Drucker John Wesley Hyatt, der in der Zeitung gelesen hat, dass ein Billardkugelhersteller einen Preis ausschreibt dafür, dass man Elfenbein ersetzt durch irgendeinen anderen Rohstoff, am besten synthetisch hergestellt. Billardkugeln waren aus Elfenbein, das war ein sehr teurer Rohstoff, auch in kolonialwirtschaftlichen Zusammenhängen nach Europa gebracht. Und es geht eigentlich immer um Kosteneffizienz, es geht nicht so sehr darum, Elefanten zu retten. Man wollte eigentlich den Maßstab der Herstellung vergrößern und suchte quasi einen passenden Ersatz. Mhm. Es gab schon auf eine Art einen Zelluloid-Vorläufer, und zwar die Kunstseide. Die ist schon ein paar Jahre älter. Seide ist ja auch ein sehr teurer Stoff. Und natürlich geht die Chemieindustrie eigentlich im 19. Jahrhundert, da geht es immer darum, können wir eigentlich Naturstoffe auch synthetisch herstellen, weil wir dann eigentlich viel mehr davon haben und man sie eventuell auch viel punktgenauer einsetzen kann. Und dieser Seidenwurm, der gezüchtet wird, der frisst Maulbeerblätter und verdaut die. und von dem, was sozusagen löslich und verdaulich ist, verwandelt sich sozusagen im Magen der Raupe zu so einem zähen Sirup. Aus dem kann man dann eben Seidenfäden ziehen. Und eine Idee war eben, könnte man diesen sirupartigen Brei nicht auch auf chemischem Wege herstellen? Und tatsächlich hat man dann Baumwolle begossen mit so einer Mischung aus Salpeter und Schwefelsäure. Das hat die Fasern anschwellen lassen und hat man dann noch ein bisschen Alkohol dazugegeben. So hat sich sozusagen dieser Stoff wirklich in Flüssigkeit aufgelöst und man hatte eine Flüssigkeit, die man dann erhitzen und verformen konnte. Tatsächlich konnte man damit sehr ähnliche Fäden ziehen wie aus dieser Maulbeerpaste. Und diese Art von Kunstseide, wir kennen sie als Viskose oder Rayon, die hat dann eben auch der Hyatt verwendet, um daraus Billardkugeln zu formen. Er hat noch ein besseres Lösungsmittel gefunden, was zugleich ein Weichmacher war, nämlich Kampfer. Und in der Kombination ist dann das, was wir heute unter Zelluloid kennen, entstanden.
10.000 US-Dollar Preisgeld. Nach heutigen Maßstäben ungefähr 300.000 Dollar hat der Billardkugelhersteller Phelan & Collender ausgeschrieben. Für denjenigen, der ein Ersatzmaterial für das teure Elfenbein findet. Das war im Jahr 1863. Das Geld hätte der Erfinder John Wesley Hyatt gerne gewonnen. Hat er aber nicht. Seine Billardkugeln aus Zelluloid, die er sich sogar patentieren ließ, sahen zwar perfekt aus, aber sie hatten einen Haken. Zelluloid ist leicht entzündlich und wenn die Kugeln zusammenstoßen, gibt es kleine Explosionen. Der Besitzer eines Saloons aus Colorado schreibt damals Folgendes an Hyatt.
Mir macht es nichts aus, aber jedes Mal, wenn die Kugeln zusammenstoßen, ziehen alle Männer im Raum den Revolver.
Aber davon lässt sich John Wesley Hyatt nicht abhalten.
Was wirklich gesichert ist, ist, dass er auf jeden Fall eine Zelluloid-Fabrikation, vor allen Dingen eine Billardkugelfabrikation eröffnet und eben so lange weiter experimentiert und dann am Ende eben sich auch patentieren lässt, dass wir Kugeln haben, die haltbar, schwer genug und eben nicht so schnell entflammbar sind. Weil das ist der große Nachteil von Zelluloid, den man auch immer versucht hat, auf eine Art loszuwerden.
So oder so, Zelluloid ist trotz seiner hohen Entflammbarkeit ein echter Erfolg. Es ist ein leichter, gut formbarer Stoff, der in der Produktion nicht zu teuer ist. Und am Ende hat er nicht nur das Billardspiel tiefgreifend verändert.
Kunststoffe und Massenmedien sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Der Aufstieg von Zelluloid ist verbunden eben mit der Fotografie und der Filmindustrie. Das Nachfolgeprojekt von Zelluloid heißt PVC, Vinyl. Das ist sehr wichtig eben für die Radioindustrie, sowohl für die Plattenaufnahmen als auch dann später. Der Magnettonfilm ist eigentlich eine PVC-Folie, die dann metallbeschichtet ist. Bakelit, das ist so ein Duroplast, aus dem werden die Telefone gemacht, aber auch die Radiogehäuse. Man kann sagen, dass die Herstellung von Kunststoffen und die Entwicklung der Massenmedien sehr, sehr eng miteinander verschränkt sind.
Das Material Zelluloid inspiriert viele Erfinder, die jetzt versuchen, noch mehr und noch bessere und preiswertere Kunststoffe herzustellen. Anfang des 20. Jahrhunderts kommt etwa ein Stoff namens Bakelit auf den Markt. Und 1912 wird schon das Patent auf PVC angemeldet. Das sollte einer der wichtigsten und erfolgreichsten Kunststoffe werden. Darauf kommen wir gleich zurück. Aber zu dieser Zeit ist Kunststoff noch nicht im Alltag der Menschen angekommen. Verpackungen sind damals zum Beispiel noch aus Papier oder Pappe. Es gibt Holzkisten und Glasflaschen und Blechdosen. Es sind die Weltkriege, die dann einen Plastikboom auslösen, erzählt mir Andrea Westermann.
Also ganz wichtig war eigentlich die Zwischenkriegszeit tatsächlich und dann der Zweite Weltkrieg. Aber der Erste Weltkrieg ist vielleicht wie mental sozusagen sehr wichtig dafür, dass man überhaupt immer weiter denkt an diesen Ersatzstoffen oder Surrogaten. So hießen eben die Kunststoff oder Plastik zuallererst. Denn das ist ganz wichtig. Es geht immer darum, das, was schon da ist, an Rohstoffen zu ersetzen. Surrogat- und Ersatzstoffe haben dann aber oft einen sehr schlechten Ruf. Und der stammt zum Beispiel nicht zuletzt aus dem Ersten Weltkrieg, wo eben vor allen Dingen Lebensmittel ersetzt wurden. Kaffee, Butter, Margarine. Mhm. Also das waren alles so Stoffe, die die Leute schon kannten und die sie mit Ersatzprodukten verbanden. Und grundsätzlich seit Zelluloid hat man natürlich nicht nur sehr euphorisch darauf gehofft, dass man jetzt plötzlich ein riesiges Arsenal an ganz neuen Stoffen und Materialien zur Verfügung hat, mit der man alles viel billiger und großmaßstäblicher herstellen konnte, sondern es gab eben immer auch sehr kritische Stimmen, die auch ein bisschen snobistisch waren, denn man fand diese Surrogatwirtschaft im Prinzip auch etwas verachtenswert, auch ein bisschen ängstlich. Deswegen, Kunststoffe haben ja, sage ich mal, das Verhältnis von Natur und Kultur so ein bisschen verändert, die Grenze aufgeweicht. Und das gilt genauso für die soziale Ordnung. Denn wenn man teure Rohstoffe ersetzt und Dinge billiger macht, dann befördert man eben die Idee von so einer Art Massenkultur, die allenfalls sogar, das war jetzt noch nicht richtig fürs Kaiserreich, aber dann eben später für die Zwischenkriegszeit, die mit einer bestimmten Art von politischer Kultur, nämlich einer Demokratisierung, einhergeht. Und da waren die alten Funktionseliten nicht so begeistert, denn künstliche Massen und Massenkultur ist arg negativ belegt. Am Ende lassen sich vielleicht die Angestellten und Arbeitermassen genauso leicht in Form pressen und manipulieren, wie man das mit diesen künstlichen Massen, den Kunststoffen, kennt. Es geht auch ein bisschen Distinktion verloren, oder? Wenn man jetzt Dinge einfach ersetzt durch zum Beispiel sehr teure Handarbeit wie Schnitzerei, ersetzt durch Gusstechniken und man sich im Prinzip nach oben orientieren kann und den Lebensstil der oberen 10.000 imitieren, dann hat es eine bestimmte Verwirrung und Ununterscheidbarkeit vielleicht zur Folge, die nicht so gern gesehen wurde.
Ist es dann so, dass die Abneigung gegen Plastik von der Elite eventuell auch gelesen werden kann als eine Abneigung gegen Demokratie? Also dieses, jetzt können alle alles haben und wir müssen schon unsere Rechte aufgeben, also oder unsere Rechte teilen und jetzt müssen wir auch noch unsere Luxusgüter teilen. Würden Sie da so weit gehen?
Ja, also so ein Demokratievorbehalt lässt sich eigentlich sowohl auf ganz rechter bürgerlicher Seite wie auf linker bürgerlicher Seite für sehr, sehr lange festmachen. Eben diese Surrogatidee, dass das eigentlich alles nur oberflächlich ist und falsch. Ja? Da gibt es sehr schöne Zitate, dass Kunststoffe ein Material sind, von dem man noch gar nicht richtig weiß, wie man es materialgerecht verarbeiten soll. Es ist immer nur Imitation. Da geht es um Verfälschung. Es geht um die Hohlheit. Es geht um Schein, diese Sucht nach Schein und Hülle und Fülle. Die ist sehr negativ besetzt und eben auch immer hat so Demokratiekonnotation. Und das spielt jetzt wiederum für die Bundesrepublik dann später eine große Rolle.
Während des Zweiten Weltkriegs fehlten Rohstoffe. Das hat die Entwicklung von Kunststoffen vorangetrieben. Die Nationalsozialisten haben zum Beispiel nach einem Ersatzmaterial für Schuhleder gesucht. Im Konzentrationslager Sachsenhausen gab es damals das sogenannte Schuhläuferkommando. Das war eine Strafkompanie. Die Häftlinge mussten auf einer Prüfstrecke Schuhe aus verschiedenen Materialien testen. Tatsächlich waren diese Tests Todesmärsche, denn wer nicht mehr laufen konnte, wurde erschossen. Daran beteiligt war unter anderem das Unternehmen IG Farben, das während der Nazizeit mitverantwortlich war für Kriegsverbrechen und Zwangsarbeit.
In Deutschland war das wirklich so. In der Zwischenkriegszeit haben sich verschiedene Chemiewerke zusammengeschlossen zu diesen IG Farben. Und es war wirklich der mächtigste Chemiekonzern der Welt. Und die wollten unbedingt auch auf diese neue Kunststoffforschung aufspringen. Und seit den 1930er Jahren haben die versucht, eben einen Ersatz für den Ersatzstoff Zelluloid zu finden, mit dem man eigentlich noch besser arbeiten konnte. Und sie haben sich ziemlich bald auf dieses PVC kapriziert. Sie haben für diese Weiterentwicklung eben sehr eng zusammengearbeitet mit einem Chemiker, Hermann Staudinger, der eben in den 20er Jahren zum ersten Mal versucht hat, eine Art Konzept zur Strukturerklärung von bestimmten Stoffen zu finden, wie Zellulose oder eben auch andere Kunststoffe. Und er hat den Begriff Makromolekül dafür vorgeschlagen. Und diese IG-Farben haben in den 30er Jahren angefangen, mögliche Kunststoffprodukte oder Anwendungsbereiche auszutesten. Man ging tatsächlich auch, wie das ja für Zelluloid war, in den, sag ich mal, Verbraucherbereich. Aber ziemlich schnell wurde klar, dass diese Autarkiepolitik des Nationalsozialismus, die sich dann zu so einer Wirtschafts- und Rüstungspolitik schnell verengt hat, dass man da eigentlich nur noch an Industriegüter denken konnte, wenn es um Kunststoffe geht. Und tatsächlich nationalsozialistische Politik hat darauf abgezielt, auch dies eine Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, dass man sich möglichst rohstoffunabhängig machen muss vom Ausland. Denn wenn man einmal, sag ich mal, in Kriegsbeziehungen tritt zu den anderen, dann werden die quasi den globalen Welthandel so blockieren, dass man selber an Rohstoffen arm wird. Und weil wir in Deutschland sehr viel Kohle haben, hat man sich darauf kapriziert, Kunststoffe möglichst kohlebasiert herzustellen. Heute ist es ja Erdöl oder Erdgas.
Bevor Kunststoff massenhaft unseren Alltag bestimmt, ist es ein Material zur Isolierung oder Verkleidung in Panzern und Flugzeugen oder als Zünder in Munition. Aber wie wird Plastik nach dem Krieg zur Massenware?
Das ist auch typisch für Technikgeschichte und die Beziehung Technik und Krieg. Wenn dann mal Krieg ist und man braucht was, dann wird es entwickelt ohne Rücksicht auf Kosten. Ja? Und so war das auch mit den Kunststoffen. Diese Kriegswirtschaft gab der Chemie- und Kunststoffindustrie plötzlich ganz neue Gelegenheiten, was voranzubringen, was vielleicht sonst viel langsamer oder vorsichtiger oder eben zögerlicher gegangen wäre. Man hat plötzlich versucht, alles, was geht, durch Kunststoffe PVC zu ersetzen. Das Gute an Kunststoffen ist ja, dass man anfangen kann, dann tatsächlich sehr punktgenau Rezepturen auszuprobieren, die dann eine bestimmte Haptik oder Funktionsanforderungen von Materialien treffen können. Und so war das auch. Ich habe zum Beispiel eine Liste gefunden vom Januar 1945. Da listet die Wehrmacht ihren PVC-Bedarf auf. Also das Heer, die Marine und die Luftwaffe verwendeten das PVC als Hochfrequenzkabel, Schaltdrähte für schwere und leichte Feldkabel, Zündkabel, Dichtungsringe, die Auskleidung von Akkukästen, Benzintanks, Schutzkleidung, Ölzeug, Lazarettbedarf. Aber es gab dann natürlich auch Folien, sodass man bombardierte Gebäude nach Luftangriffen vor Wassereinfall schützen konnte, vor Regen. Also es gab eine große Palette und als der Krieg zu Ende war, hat man also dieses riesige Know-how und auch die Fabrikationsmöglichkeiten und die Ideen, man kann Kunststoffe breit einsetzen, aber man braucht eben jetzt neue Anwendungsbereiche. Und das ist auch sehr typisch für die Chemieindustrie. Die Chemieindustrie produziert Dinge, es fallen Zwischenprodukte an und man sucht eben immer wieder sozusagen aus diesen Zwischen- oder Abfallprodukten neue Waren zu schaffen, neue Materialien, die man dann auch absetzen kann. Und so war es mit den Kunststoffen auch.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Kunststoffe nicht mehr aufzuhalten, vor allem in den Industrienationen.
Ja, man hat so ein bisschen in den 50er Jahren angefangen, vor allen Dingen PVC-Böden, Infrastruktur eigentlich zu schaffen. Eben, es musste sehr viel Neues gebaut werden. Kunststoffe konnte man auf eine Art auch stilistisch, ästhetisch anders einsetzen als vielleicht Marmor oder Goldstuckatur. Man dachte sich, so eine neue demokratische Nachkriegsgesellschaft und politische Kultur sei vielleicht ganz klug ausgestattet mit eher nüchternen, sachlichen, weniger protzenden Materialien und so. Wenn Sie sich erinnern an die frühe Bundesrepublik, an die Öffentlichkeitsstruktur, die Plätze, die Gebäude der Verwaltung, die Kinos, die Theater. Es gab so eine bestimmte 50er Jahre Nüchternheit, die ein bisschen aufgelockert werden konnte durch bunte Farben. ne, diese schönen Pastelltöne. Und für diese Art von Design hat man immer schon gedacht, wären solche Kunststoffoberflächen, so Folien, die man einfärben konnte, die robust waren, sodass man auch den Besucherverkehr irgendwie, dass es nicht allzu schnell schäbig wirkte. Und so hat man angefangen, in der Öffentlichkeit und in halböffentlichen Gebäuden sich mit solchen synthetischen Oberflächen auszustatten. Übrigens, die Busse setzten dann auf Kunstleder statt auf Leder. Und so hat sich diese Anwendungsindustrie immer wieder einen Stoff vorgenommen und so lang probiert, bis es dann eben auch in der Haptik und im Feeling für bestimmte Stoffe so passte, dass es den Leuten gefiel.
Kunststoffe erreichen bald den Alltag vieler Menschen. Renommierte Designer entwerfen Stühle und Tische aus Plastik. Es gibt Tupperdosen und Plastiktüten und Spielzeug aus Plastik. Barbie-Puppen zum Beispiel seit 1959. Oder Playmobil-Figuren seit 1974.
Playmobil, das Abenteuer wartet.
Plastik ist überall. Viele finden es praktisch, manche sogar schön. Über PVC wollten wir ja nochmal sprechen. Dieses Material hat Andrea Westermann ja gerade nochmal erwähnt. PVC ist die Abkürzung für Polyvinylchlorid. Ausgangsprodukt für die Herstellung von PVC ist Erdöl oder Erdgas. PVC ist ein besonders vielseitiger, feuerfester und langlebiger Kunststoff. Und es ist der Stoff, der vielleicht in besonderer Weise für eine Kunststoffrevolution steht und zugleich für die Probleme von Plastik.
Ein Anwendungsbereich, den haben wir bisher noch ausgelassen, das ist tatsächlich die Verpackungsindustrie. Sie müssen sich vorstellen, für so eine neu entstehende Verbraucherdemokratie ist es ganz wichtig, dass die Warenlogistik und überhaupt die Einkaufsmöglichkeiten sich komplett verändern. Es gab die Supermarktstrukturen und wenn Sie sozusagen neu portionieren wollen, bestimmte Produkte, vielleicht auch heikle Produkte, die irgendwie bestimmten Hygienestandards genügen müssen. Sie müssen Waren haltbar machen. Sie müssen auch draufdrucken, was drin ist, wenn Sie im Supermarkt einkaufen, ohne direkte Bedienung. Für all dies haben sich PVC und andere Kunststofffolien extrem angeboten.
Die Herstellung von PVC war mit großen Problemen verbunden. Die Dynamit Nobel AG in Troisdorf bei Köln war die erste PVC-Fabrik der Welt. In den 1970er Jahren bemerkte ein Arzt, dass viele Arbeiter dieser Fabrik ähnliche Gesundheitsprobleme hatten. Veränderungen an Speiseröhre, Milz und Leber, Durchblutungsstörungen an Händen und Fingern, die Vinylchloridkrankheit. Anfang 1974 bestätigte sich der Verdacht, dass Vinylchlorid, das zu PVC verarbeitet wurde, krebserregend ist.
Das war wirklich eine sehr große Zäsur für die Bundesrepublik, denn die Troisdorfer Leute haben es geschafft, diesen Vorfall sehr stark zu skandalisieren und auch zu verallgemeinern. Die Bundesbürger sind darauf eingestiegen, denn es war klar, wenn dieser Stoff die Arbeiter krank macht, dann könnte es doch auch sein, dass der Stoff, der weiterverarbeitete Stoff, immer noch ziemlich giftig, toxisch oder krebserregend ist, den wir dann sozusagen am Ende in den Händen halten, in unseren Margarine-Schachteln, Kosmetikdosen und so weiter. Das heißt, die Leute fühlten sich plötzlich bestätigt in einer Sache, die ja schon länger auch die Kunststoffe begleitet hat, nämlich diese Skepsis daran, ob das so gut ist, dass wir sozusagen Natur ersetzen und in einer industriellen, ganz neuen Umwelt leben. Und alte Vorbehalte gegen Kunststoffe, die sozusagen diese Artificialität, diese Antinatürlichkeit und diese Skepsis gegenüber Synthetik, die Leere, die Hohlheit, plötzlich kriegten diese Assoziation oder Empfindung wirklich nochmal eine ganz neue materielle Konnotation, nämlich tatsächlich, die machen krank.
Kunststoffe boomten nach dem Zweiten Weltkrieg. Übrigens nicht nur im Westen, sondern auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Die DDR zum Beispiel feierte ihre eigene Chemieindustrie und die Herstellung von Plaste und Elaste.
Ja, es war auf eine Art nicht ganz anders, weil es hatte ja ganz lang die allergleiche Geschichte. Denn IG Farben war ja deutschlandweit unterwegs und Kunststoffindustrie hatte sicherlich im Frankfurter Raum und in Ludwigshafen einen starken Produktionsort, aber auch in Bitterfeld. Und die Kunststoffchemiker waren genau die gleich ausgebildeten IG Farben geschulten Leute und man hatte eigentlich genau die gleichen, sag ich mal, mentalitätsgeschichtlichen Imprägnationen erhalten. Man wollte Kunststoffe auch natürlich für so ein ruiniertes Ostdeutschland. Und so hat gerade der Anfang in den 50er Jahren unheimlich viele Parallelen, Analogien und ästhetische, gleich designte Produkte. Was sich dann so ein bisschen auseinanderentwickelt hat, liegt zum einen an dem technischen und zum anderen am politischen Teil. In der DDR wurde nie umgestellt von der Kohlebasiertheit der Kunststoffe auf Erdöl. Einfach weil sie es nicht hatten. Und das hat dann am Ende tatsächlich die Produktionsmöglichkeiten und die Verfeinerungstechniken etwas eingeschränkt. Zum anderen hat natürlich Kunststoffe nie diese politische Brisanz entwickelt, die dann diese Kunststoffkritik in der Bundesrepublik haben konnte. Es konnte nicht sozusagen über Verbraucherschutz und Umweltschutz erreicht werden, dass sich die politische Kultur ändert. Warenförmig sollte man schon integriert werden in eine DDR-Gesellschaft, aber die Warenknappheit, die dann ja auch in den letzten Jahren Dauerthema war, hat es eigentlich verhindert, dass man diese Kritik über die Wohlstandsgesellschaft, die Vermüllung so politisch anbringen konnte. Und es war natürlich auch viel gefährlicher, sich für Umweltschutz zu engagieren.
Plastik macht Probleme. Gesundheitliche zum Beispiel, haben wir eben gehört. Heute wird ja auch wieder viel über die Risiken von Weichmachern in Kunststoffen diskutiert. Plastik macht außerdem viel Müll, denn es verrottet ewig nicht. Und was das bedeutet, ist eigentlich schon lange bekannt. Schon Anfang der 70er Jahre haben Forscher winzige Plastikreste im Meer gefunden. Mikroplastik, auch wenn man das damals noch nicht so genannt hat.
Mikroplastikteilchen sind per Definition Plastikpartikel, die kleiner als 5 mm sind. Aber das ist eine riesige Definition. Also 5 mm kann man ja mit bloßem Auge sehen. Aber besonders zahlreich sind eben die allerkleinsten Mikroplastikpartikel. Zumindest hat das unsere Forschung in der Arktis immer gezeigt, ob wir nun im Meer als im Wasser oder in Sedimentproben geschaut haben.
Das ist die Biologin Melanie Bergmann. Sie forscht am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven zu Mikroplastik und Müll im Meer.
80-90% der Teilchen waren eben wirklich im allerkleinsten Bereich. Das sind so 11 Mikrometer, also wirklich sehr klein. Und das kann man nur noch mit speziellen Analysemethoden dann sehen. Und das Problem ist einfach, je kleiner die Teilchen sind, desto mehr können sie von einer viel größeren Zahl von Arten dann auch gefressen werden. Denn diese Teilchen passen dann sowohl in das Maul des superkleinen Ruderfußkrebses, des Planktons, als auch in das Riesenmaul von so einem Walhai zum Beispiel, der mit offenem Mund durch die Meere schwimmt und alle Partikel sozusagen rausfiltriert, die da so reinkommen.
Inzwischen sind ja Mikroplastikteilchen eigentlich überall nachgewiesen worden, also irgendwie vom All bis zur Muttermilch. Was sind denn die Gefahren von Mikroplastik? Also was passiert, wenn so ein Fisch sowas isst?
Das ist total unterschiedlich. Da kann man gar nicht alle Organismen über einen Kamm scheren. Es gibt Organismen, bei denen hat das in Studien gar nichts ausgemacht. Und dann gibt es Organismen, da hat das zum Beispiel das Wachstum beeinträchtigt, wie viel die Tiere fressen, wie sie sich fortpflanzen. Bei ganz vielen Tiergruppen, übrigens auch dem Menschen, führt es zu Entzündungsreaktionen. Das scheint so eine relativ universelle Antwort auf Mikroplastik zu sein. Dann kommen aber eben auch noch die Chemikalien, die Plastik ja immer innewohnen, hinzu, denn ja, bei der Plastikproduktion werden, wie wir heute wissen, 16.000 Chemikalien verwendet. Ein Viertel davon hat gefährliche Wirkung. Bei 10.000 wissen wir noch gar nicht, was es macht. Auch erstaunlich, dass das so möglich ist. Dann kommen natürlich die Fragen, was das mit uns Menschen macht. Erstaunlicherweise haben wir uns in der Forschung zuerst mit den Folgen für die Tierwelt befasst und fangen jetzt erst in den letzten Jahren an zu schauen, wie es sich auf den Menschen auswirkt. Und als erstes hat man geschaut, wo finden wir es überhaupt, und hat es recht weit verbreitet im menschlichen Blut, im Herzen, in der Lunge, in der Leber, aber eben auch in der Plazenta, im Neugeborenen, im Verdauungstrakt natürlich sowieso, was eben zeigt, dass selbst unsere Nachkommen, bevor sie zur Welt kommen, dem schon ausgesetzt sind, was natürlich eine extrem sensible Phase ist, gerade wenn man so an Chemikalien und den Entwicklungsprozess denkt und wo wir einfach ja wirklich sehr vorsichtig sein sollten. Und da kommen jetzt auch so langsam Studien, die gezeigt haben, gerade vor einigen Wochen, dass Mikro- oder Nanoplastik in den Ablagerungen der Halsschlagader von, 58% der Probanden gefunden wurde und dass dies dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, am Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben, vervierfacht. Wow. Hat. Ja, und das finde ich schon sehr beeindruckend. Außerdem hat man eben Effekte gefunden, da hat man eher mit Zelllinien gearbeitet, auf Hirnzellen und auf Blutzellen vom Menschen und eben auch Zusammenhänge mit Markern für Parkinson.
Bedrückend, würde ich sagen.
Ja.
Es gibt eine Untersuchung vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, und der Heinrich-Böll-Stiftung. Die hat ergeben, dass in Deutschland nur gut 15% der Kunststoffabfälle recycelt werden. Der überwiegende Teil des Kunststoffs wird entweder verbrannt oder ins Ausland exportiert. Nicht nur ein Müllproblem, sondern auch ein Klimaproblem.
Ja, wenn wir von Klima sprechen, das wird ja auch gerne von der Industrie als Klimaretter verkauft, das Plastik, weil man es braucht für Windturbinen oder in der Medizin auch gerne aus hygienischen Gründen. Es ist allerdings so, dass Plastik um die 4,5% unseres CO2-Ausstoßes im Jahr verursacht. Das ist also nicht gerade wenig. Und wenn man dann bedenkt, dass die Produktionsraten ja sich verdoppeln, verdreifachen wird in den nächsten 20 Jahren, dann ist natürlich der CO2-Ausstoß, der dadurch verursacht wird, noch höher. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja unseren CO2-Ausstoß massiv verringern. Da 1,5 Grad haben wir ja schon gerissen, damit wir unter 2 dann vielleicht wenigstens noch bleiben. Das ist also ein wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Grund dafür, tatsächlich die Plastikproduktion zu begrenzen.
Obwohl das Problem von Mikroplastik im Meer, also schon seit über 50 Jahren bekannt ist, hat sich bis heute wenig geändert. Im Gegenteil. Die Müllberge wachsen, Recyclingkapazitäten sind begrenzt. Neuerdings gibt es zwar Unverpacktläden und Supermärkte bieten kleine Stoffbeutelchen fürs Gemüse an statt dünner Plastiktüten, aber das wird wohl kaum reichen.
In meiner Wahrnehmung ist in den späten 80er, Anfang 90er Jahren zumindest in Deutschland schon einiges passiert. Ich erinnere mich als Kind sehr wohl daran, wie plötzlich so Milchtüten verfügbar waren aus so einem dünnen Plastik, was man, um Verpackungen zu sparen, oder sogar es schon diese Automaten gab, wo man sich Milch abfüllen konnte, wenn man eine eigene Flasche oder eine Kanne oder sowas mitgebracht hat. Und es gab ja auch ein funktionierendes Pfandsystem, im Grunde so ein bisschen wie Unverpacktladen heute wieder. Also gab es solche Tendenzen damals sehr wohl schon, und dann wurde ja eben das duale System in Deutschland eingeführt, und ab da war ja alles recycelbar und da ist die Produktion ordentlich in die Höhe geschossen. Das war sozusagen dann der Punkt, wo das richtig nochmal zugelegt hat, weil man sich ja keine Gedanken mehr machen musste. Dabei ist klar, gab es neue Untersuchungen, dass auch die Plastikindustrie seit 50 Jahren weiß, dass Recycling nicht die Lösung ist.
Müllverbrennen ist keine Lösung. Recyceln reicht nicht. Gibt es also noch andere Ideen?
Also wir haben jetzt auch nochmal Berechnungen dazu angestellt und zum Beispiel mit einer 3%igen Minderung pro Jahr der Produktion würden wir überhaupt nicht weit genug kommen. Denn man muss einfach wirklich sich vor Augen halten, dass Plastik da ist. Es geht nicht weg. Und da es reichert sich damit an in der Umwelt, es sei denn, wir verbrennen es, was wir viel tun in Deutschland.
Zu fressen haben die Bakterien hier im Moment nur Mikroplastik. Das bedeutet, wenn die Bakterien sich vermehren können, dann bedeutet es auch, dass sie Mikroplastik sehr wahrscheinlich abbauen können. Das heißt, sie fressen sich dann in diese kleinen Partikel rein und benutzen das eben, um sich zu vermehren.
Hier wird über Bakterien berichtet, die unseren Plastikmüll verwerten. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft.
Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Also gerade was diese Bakterien oder Enzyme, die immer wieder entdeckt werden, anbelangt, glaube ich, sind wir da noch leider ganz schön weit entfernt von einer wirklich skalierbaren Lösung. Kann sein, dass das irgendwann mal funktioniert. Allerdings wird das dann eben aus meiner Sicht eher so funktionieren, dass man es vielleicht in Klärwerken einsetzt oder auf einer Mülldeponie, also so unter kontrollierten Bedingungen, dann solche Dinge einfach quasi ins Meer zu schütten oder in die Umwelt zu entlassen, halte ich für hochproblematisch. Da hat man am Ende wahrscheinlich mehr Probleme als Nutzen von. Und was so diese Einsammlungstechnologien angeht, denke ich, brauchen wir eben Kriterien, um wirklich zu bewerten, ob die mehr Nutzen bringen als Schaden anrichten. Denn gerade so mechanische Systeme sammeln auch immer viel Tiere ein. Also man hat diesen Beifang. Und wenn das eben viel Beifang ist und diese Systeme eben wirklich große Areale abfahren, dann kann das eben schon das Ökosystem negativ beeinflussen, wenn diese Biomasse und diese Tiere dann immer entfernt werden.
So richtig viel Hoffnung scheint es aus dieser Richtung nicht zu geben. Also muss es natürlich doch politisch geregelt werden. Und tatsächlich findet ja gerade etwas Historisches statt. Das erste globale Plastikabkommen soll getroffen werden. In Kanada ist gerade die vierte von 5 Verhandlungsrunden zu Ende gegangen. Und naja, so richtig erfolgreich war es zwar noch nicht, aber immerhin gescheitert ist es eben auch noch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ein bisschen emotional macht mich die Geschichte des Kunststoffs schon. Das ist ein Stoff, der so sehr dazu beigetragen hat, unsere Gesellschaft in die Moderne zu bringen, uns und unsere Welt gleichzeitig so schadet, das finde ich schon ein bisschen tragisch.
Aber dass das irgendwie nicht folgenlos bleiben konnte, dass Kunststoff ein Stoff ist, der einfach nicht wieder verschwindet, sondern einfach bleibt, ja. Der Rest ist eben nicht Geschichte, sondern der Rest bleibt Gegenwart. Das war den Leuten sehr, sehr früh klar. Es ist so, dass wir auch uns anschauen müssen, nicht nur Kunststoffe und ihre Herstellungsprozesse, Kunststoffe am Ende ihrer Wertschöpfungskette als Müll, sondern wir sollten auch als Gesellschaft darüber nachdenken, wo genau wir Kunststoffe einsetzen wollen, auf der Höhe sozusagen ihrer Funktionskraft und da vielleicht entscheiden, wo wir Kunststoffe oder andere Kunststoffe wollen und wo man es wirklich behalten muss.
In der kommenden Folge von Der Rest ist Geschichte geht es um die RAF und das Verhältnis der Deutschen zum Linksterrorismus.
Also im Grunde wurde dann schließlich auch die Gewalt selbst moralisiert. Der Kampf selbst wurde moralisiert. Also er wurde zum Selbstzweck, völlig unabhängig davon, ob er eine mehr realistische Methode war, um ein spezifisches politisches oder gesellschaftliches Ziel zu erreichen.
Vielen Dank für diese Folge an Andrea Westermann und Melanie Bergmann für ihre Expertise. Recherche Celine Weimar-Dittmar, Regie und Produktion Robert Hausburg, Redaktion Monika Dietrich. Und mein Name ist Magdalena Puls. Ich sage Servus und bis zum nächsten Mal. Und wir nutzen diese Gelegenheit, um euch andere tolle Podcasts zu empfehlen. Unsere Kollegen vom Hessischen Rundfunk sind gerade rausgekommen mit Rest in Excess. Da geht es um das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon. Das ist etwas für alle, die Musikgeschichte lieben und nochmal zurückhören möchten in die Zeit des 90er-Jahre-Techno. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört.